Unternehmertum ist Berg- und Talfahrt. Das geht ständig rauf und runter. Auf jede super Nachricht erfolgt irgendwie die absolute Hiobsnachricht oder etwas, was dich wirklich wieder mal an deine Grenzen bringt. Ich arbeite wirklich leidenschaftlich gerne und finde es daher, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch aus diesem Grund, die Zeit, in der ich so viel Kraft in die Arbeit investiere, möglichst selbst zu bestimmen. Ich weiß, es ging wirklich morgens um 6 los, dann an die Uni und abends wieder zurück zur Arbeitsstelle. Es war eine verdammt harte Schule, aber es war eine sehr gute Schule. Ja, ich habe Bücher, die gar nicht mehr existieren dürften. Ich habe das Gefühl, dass dieses autarke, freie Denken in vielen Bereichen gar nicht mehr so erwünscht ist. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, warum das so ist. Wenn man so seinen Call hat oder seine Mission kennt, dann sollte man sich eigentlich auf das fokussieren, was man selber fühlt oder in sich hört.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Hallo ihr Lieben, es ist wieder Zeit für VGSD Story und ich freue mich heute über Antonia Schulemann. Schon mit 17 Jahren hat sie mehr Zeit in die Arbeit und Praktika als in die Schule investiert. Neben ihrem Autorinnen- und Journalistinnen-Dasein hat sie immer mal wieder mehrere Monate am Stück in Afrika gelebt und seit kurzem hat sie ihr eigenes Verlagshaus Große Hamburger Medienhaus Berlin. Ja, man merkt, Antonia, du gibst in allen Bereichen Vollgas. Schön, dass du heute bei uns bist und dir Zeit für uns nimmst.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
Wo erwische ich dich denn gerade? Wo bist du?
Jetzt gerade bin ich zu Hause in Berlin-Mitte in meinem Arbeitszimmer. Und genau, nicht weit vom Verlag, das ist alles so im selben Kiez hier. Genau nebenan gibt es noch einen kleinen Büroraum. Und so verbinde ich das immer so ein bisschen. Homeoffice, Büroraum und eben Verlag, der auch gleichzeitig Verlagsbuchhandlung ist. Also wir haben dort eine Verkaufsstelle in der großen Hamburger Straße.
Ja, schön, cool. Über dein Unternehmen sprechen wir auch gleich noch ausführlich. Du hast über dich selbst mal gesagt, dass es eigentlich nicht die Frage war, ob du ein Unternehmen gründest, sondern eher wann. Würdest du deswegen sagen, dir lag das Unternehmerische schon immer im Blut?
Also die Selbstständigkeit allemal, das kann ich sagen, das war ganz früh und es war auch bei mir tatsächlich nie der Antrieb nach Sicherheit, nach einer Festanstellung, einer genauen Planungssicherheit. Gab es bei mir nie. Es gab tatsächlich immer dieses freiheitliche Gefühl und vor allem auch der Spaß an der Arbeit. Ich arbeite wirklich leidenschaftlich gerne und finde es daher, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch aus diesem Grund, die Zeit, in der ich so viel Kraft in die Arbeit investiere, möglichst selbst zu bestimmen, wie und wonach ich das tue, was das Ziel ist, auch ständig die Effizienz zu überdenken. Das ist eine Sache, die mich auch selbst gestört hat, wenn ich für andere Unternehmen oder Abteilungen gehabt habe, dachte ich, na, das könnte man doch irgendwie anders machen. Und ich glaube, aus dieser Denkweise, aber auch aus diesen Erfahrungswerten, die ich dann dort gesammelt habe, habe ich eben mein eigenes Konstrukt geschaffen, was gut für mich funktioniert und mittlerweile eben auch für weitere Mitarbeiter.
Cool.
Und ich glaube, das ist, glaube ich, dann der Punkt, wo sozusagen die Selbstständigkeit in das Unternehmerische übergeht, wenn man eben auch bereit ist, für die Sicherheit anderer zu sorgen und nicht nur für sich selbst.
Mhm. Ja, genau, das kommt dann immer noch dazu. Ja. Deine berufliche Laufbahn ging ja schon früh los, quasi ja eigentlich schon parallel zur Schule, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie so die ersten beruflichen Schritte bei dir waren.
Das ist richtig. Das fing tatsächlich an. Schon während meiner Schulzeit habe ich verschiedene Praktika absolviert, damals schon im journalistischen Bereich beim NDR. Und ich merkte, man muss dazu sagen, dass die Schule mich selbst nie so wirklich gefordert oder auch gefördert hat. Und das ist irritierend, nicht? Man ist lange irgendwie viele, viele Jahre vor mir in der Schule und man kriegt letztendlich nicht die Rückmeldung, die man vielleicht braucht, auch um ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen oder auch zu erfahren, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Und als ich dann eben die ersten Erfahrungen in der Hospitanz gefunden hatte, merkte ich, hier gelingen mir Dinge besser als, oder die Rückmeldung ist deutlich besser als das, was ich in der Schule erfahren habe. Und das war sehr motivierend. Dazu kommt, dass die Idee des Autodidaktischen bei uns zu Hause sehr gelebt wurde. Das ist etwas, was, ich glaube, uns als Familie immer sehr nah stand und wo wir auch oft drüber gesprochen hatten. Und als ich merkte, jetzt kommt endlich die Möglichkeiten, dass ich Dinge selber einschätzen darf und auch selber selber Leistungen vollbringen kann, die unabhängig sind von einer Notenbewertung oder von etwas, was mir aufoktroyiert wird, das fand ich sehr spannend. Hinzu kam, dass es zum ersten Mal in meinem Leben intrinsisch war. Schule war für mich immer ein extrinsisches Konstrukt, was auch das Extrinsische meist gefordert hatte. Es gab natürlich Ausnahmen. Es gab auch Lehrer, die ich großartig fand und die mir auch einiges mit auf den Weg gegeben haben, bis heute, wo ich heute auch gerne dran zurückdenke. Aber tatsächlich intrinsisch war für mich die Schule nicht getrieben. Und plötzlich war das anders. Und das war für mich, waren die ersten Eindrücke, die ich im Berufsleben sammeln konnte. Das triggert etwas in mir, was ich wirklich will, was ich wirklich gut finde. Und das war so der Anfang, tatsächlich noch vor meinem Abitur, ja.
Mhm, da hast du dann schon mal Blut geleckt.
Ja, ja.
Und du hast dann nach der Schule, weil du gemerkt hast, dir macht Arbeiten total Spaß, hast du dann direkt angefangen zu arbeiten oder hat es dich nochmal an die Uni verschlagen?
Nein, ich hab gearbeitet. Ich bin meinen ersten festen Job schon mit 21, 22. Man muss sagen, ich habe als Redakteurin gearbeitet, was sehr, sehr früh war. Ich war mit Abstand die Jüngste dort und habe dann aber angefangen zu studieren. Und mein Arbeitgeber hat das auch gefördert, indem er gesagt hatte, ich kann mir meine Arbeitsschichten selbst einteilen. Mhm. Das war ein sehr, sehr anstrengender Arbeitsalltag und auch Studentenalltag. Ich weiß, es ging wirklich morgens um 6 los, dann an die Uni und abends wieder zurück zur Arbeitsstelle. Aber das hat für mich funktioniert und auch da, auch wenn ich oft müde und erschöpft war, das erinnere ich mich schon noch, hat es weiter diese Leidenschaft entfacht. Das war sehr spannend. Und dann bin ich kurze Zeit ins Ausland gegangen, nach London, und kam zurück, bin aus Hamburg gegangen nach Berlin und habe dort schon mit 23, 24 meine erste leitende Stelle gehabt. Und merkte, du hast auch Spaß daran, Verantwortung zu übernehmen. Und du hast Spaß daran, Budgets zu verwalten. Und du hast Spaß daran, kreativ zu arbeiten, was natürlich auch eines der Dinge war, die mich immer angetrieben hat. Und so merkte ich, letztendlich ist man früh in der Situation, auch Ideale für sich zu schaffen. Wenn man sich, ja, ich sag mal, von den vorgegebenen Wegen, wenn man sich traut oder den Mut hat, davon wegzubewegen und einiges Eigenes zu schaffen. Und das war irgendwie immer so. Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass es jemals anders war und dass ich in einer Situation gefangen war, wo ich sage, oh, jetzt muss ich hier in so eingefahrenen Strukturen arbeiten, die mich vielleicht auch in meiner Entwicklung stoppen. Das war tatsächlich nie so. Wahrscheinlich hatte ich da auch Glück. Ich hatte da wahrscheinlich Glück, dass ich da immer an gute Jobs gekommen bin oder Jobs, die eine Weiterentwicklung zugelassen haben. Das war eben sogar schon, ich sag mal, mit meinen ersten Erfahrungen beim NDR so. Das hat mir gleich Möglichkeiten gegeben, um mich für das Nächste umzuschauen. Und ausgebremst wurde ich auch nie. Daran kann ich mich nicht erinnern, dass so etwas jemals passiert ist.
Und gerade während deines Studiums, wo du dann studiert und gearbeitet gleichzeitig hast, hast du dann nicht manchmal nach links und rechts geguckt und gesehen, die anderen Studenten, die haben es alle ein bisschen easier und die, weiß ich nicht, sind beim Feiern?
Ja, das gab es schon. Es gab so, man muss sagen, dass ich in den Jahren, also noch während meines Abiturs oder so, gerne unterwegs war und ich habe das weiterhin versucht und war aber immer zu müde. Das weiß ich noch. Und ich weiß, dass ich oft in Clubs war und mir ich dachte, teilweise ja in der Nähe der Tanzfläche eingeschlafen bin, weil ich so groggy war. Und ich weiß, dass ich, glaube ich, da sogar über die Jahre so einen Spitznamen noch weg hatte und so, weil es so oft passierte, dass ich tatsächlich abends irgendwie in den Clubs oder auf Konzerten oder so einfach tatsächlich weggeschlafen bin. Das weiß ich noch, aber auch da war es eben dann meine Entscheidung, dennoch so weiterzumachen. Vielleicht hätte ich irgendwie Luft gewinnen können. Damals wusste ich tatsächlich nicht, wie. Das lag eben auch an der Idee meines Elternhauses, dass man das, was man erreichen möchte, alleine schaffen sollte. Das war die Idee von meinem Vater. Meine Mutter sah es nochmal anders, aber tatsächlich mein Vater da sehr konsequent in seiner Denkweise. Und damals habe ich keine anderen Möglichkeiten gesehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch, weil es mir dann am Ende das Feiern doch nicht so wichtig war.
Mhm. Ja, ist ja auch total in Ordnung. als Journalistin beim NDR hast du denn dort dann schon, ich sag mal, als freie Mitarbeiterin gearbeitet oder war das Festanstellung?
Nein, beim NDR war ich wirklich, habe ich nur als Praktikantin gearbeitet. Ich bin aber eben dann, also mein erster Job, von dem ich gerade sprach, war bei Axel Springer. Und dort habe ich, das war, wahrscheinlich würde man sagen, heute, ich weiß nicht, es war so eine nicht offiziell, aber es war so eine selbstkonstruierte Form, die mir der Redakteur auch ermöglicht hatte, des Hamburger Modells, also arbeiten und studieren nebenbei. Und die Förderung vom Haus war sehr, sehr gut. Und ich habe tatsächlich auch nebenbei schon gut verdienen können, so dass ich mir das in großen Teilen selbst finanzieren konnte, eben auch das Studium.
Ja. 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 Ich glaube, das macht viel mit einem, wenn man direkt nach der Schule dann schon so quasi auf eigenen Beinen stehen kann, weil man das sich selber alles organisiert. Ja.
Ja, das tatsächlich. Das ist wahrscheinlich heute ist es ja sehr. Ist es ja auch nicht üblich, weil wir haben natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, was auch super ist durch BAföG und so weiter. Aber ich muss sagen, es war eine verdammt harte Schule, aber es war eine sehr gute Schule. Und wahrscheinlich man hat ja, wenn man aus der Schule kommt, hat man unglaublich viele Fragen, die einem niemand erstmal so beantworten kann. Und das, was ich in der Zeit gelernt habe, das waren Antworten. Das kann ich wirklich sagen. Antworten, wo meine Grenzen sind, Antworten, wo ich hin will, Antworten, was möglich ist, Antworten auch, wie weit ich bereit bin, Herausforderungen anzunehmen. Das habe ich, glaube ich, in der Zeit gelernt. Und tatsächlich, weil ich doch sehr auf eigenen Füßen will ich gar nicht sagen. Natürlich gab es bei mir auch enorme Unsicherheiten und das gab es auch. Aber tatsächlich habe ich früh eigene Entscheidungen getroffen. Und das schult.
Ja. Jetzt hast du den Journalismus für dich entdeckt und jetzt bist du Verlegerin. Wie kam das so?
Also ich würde sagen, in meinen 20ern war ich Journalistin. Und auch habe auch als Redakteurin gearbeitet, aber ich denke, kann man sagen, die meisten Jahre habe ich dort als Journalistin zugebracht. Was ich dann eben, was mir auch damals immer schon ganz, ganz wichtig war, war das Schreiben an sich und eben auch der Wunsch, ein eigenes Buch zu schreiben, beim Verlag herauszubringen. Und das ist mir mit Anfang 30 dann gelungen. Und das war eine Romantic Comedy, wenn man so will, und ein Liebesroman. Und der sehr von Anfang an sehr auf Konzeptliteratur ausgelegt war. Also sehr, sehr genretauglich, sehr sozusagen zielgruppengerecht. Die Verlage setzten dieser Zeit auf ganz genaue Analysen, was sozusagen den Inhalt der Content von so einem Buch ausmachen musste. Und was mir dann fehlte, war, wenn man sich darauf einlässt, es war eben auch meine Entscheidung, das zu machen, war das Marketing danach. Also man schrieb sozusagen zielgruppengerecht, aber es fehlte die Vermarktung. Und dadurch, dass ich eben viel auch im Publishing gearbeitet habe, immer sehr, sehr unternehmensnah gearbeitet, auch irgendwie Sprache der verschiedenen Unternehmenskulturen so für mich in die Arbeit integriert habe, das heißt die Ansätze des Marketings, die Ansätze des Vertriebs und so weiter, wunderte ich mich sehr, warum so ein, zwar ist ein großes Publikumshaus gewesen, warum die so auf das klassische Marketing verzichten. Und mir wurde dann eben von allen Seiten gesagt, naja, das macht man heute gar nicht mehr. Also Bücher waren und sind nicht skalierbar, so ungefähr. Und deswegen, man schmeißt es einfach auf den Markt und schaut, was passiert. So, ich sage es jetzt mal sehr salopp. Und da wunderte ich mich, weil das widersprach eigentlich meiner Erfahrung und auch mein Glaube an, wie man Produkte seinem Publikum nahebringt. Und aus dieser Erfahrung wuchs letztendlich der Wunsch, selber Bücher zu verlegen. Und der war tatsächlich, das hätte ich damals nicht gedacht, weil ich habe sehr, sehr gerne Literatur geschrieben und ich habe eben auch andere Sachen gemacht und neben meiner Arbeit, neben dem Studium schon immer, immer viel an eigenen Publikationen gearbeitet. Der Wunsch des Verlegertums war dann größer als der sozusagen literarisch tätig zu sein. Der war stärker, noch stärker. Und das habe ich aber erst so in meinen 30ern entdeckt. Und sagt mir jeder, also das ist doch verrückt, der digitale Wandel war halb abgeschlossen so ungefähr. Und jetzt noch wieder mit einem Printprodukt zu kommen und Verlagswesen. Und da dachte ich, naja, es gibt eben schon noch Ansätze, die eben noch nicht erprobt wurden und die nach meinem Empfinden ein großes Potenzial haben und die ich auch nicht auf dem deutschen Markt so sehe, dass es irgendjemand macht. Wenn man aber rüber schielt in den USA, dort gab es das schon. Und dort sind diese Verlagskonstrukte geschaffen worden, die meinem jetzt, die meinem sehr ähnlich sind, was halb Zufall ist. Vieles habe ich gar nicht gewusst und deswegen konnte ich es auch nicht adaptieren. Aber es war irgendwie sehr erfrischend zu sehen, dass diese Konstrukte tatsächlich funktionieren, zumindest in den USA.
Ja, ich würde jetzt nämlich auch mal behaupten, dass es ganz schön mutig ist, heutzutage noch ein Verlagshaus zu gründen, weil unsere Gesellschaft so viele Medien zur Verfügung hat, um sich irgendwie zu beschäftigen. Und die Gefahr ist natürlich, dass sowas Altmodisches, sage ich mal, wie Bücher dann vergessen werden.
Das stimmt. Und da ist die Gefahr ist auch reell. Man muss dazu sagen, dass ich mich natürlich auch sehr mit den Zahlen beschäftigt habe, was überhaupt unser gesamtes Leseverhalten angeht. Ja, warum, wer von uns überhaupt noch liest und so weiter. Und das sind teilweise schon Zahlen, naja, das also das, auch bei mir war da eine gewisse Ehrfurcht da vor dem. Aber wenn man eben dann doch sich einzelne Zielgruppen anschaut und die wirklich auch noch lesen wollen, die auch noch wirklich Bücher lesen wollen und sich dann eine zweite Zielgruppe anguckt, und zwar die, die gerne Geschichten erzählen auch was zu erzählen haben und sich dann überlegt, wie bringt man beide zusammen, dann sind da tatsächlich noch Möglichkeiten, die einfach nicht ausgeschöpft wurden.
Mhm. Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, bis sich dein Wunsch, Bücher zu verlegen, in Realität umgesetzt hat?
Man muss sagen, also ein Verlag zu gründen geht sehr, sehr schnell. Ein Verlag zu finanzieren, das ist dann die eigentliche Herausforderung, denn man kann es ganz einfach beschreiben, der Druck ist sehr teuer. Also ein Buch drucken zu lassen in größeren Auflagen und auch das Papier, jetzt gerade gestiegen in den letzten 2 Jahren enorm, das ist etwas, was sehr, sehr teuer ist. Und wenn man sich da verkalkuliert, dann kann er das auch recht schnell wieder killen. So, aber die Verlagsgründung als solches, ich denke mal, also die Entscheidung war viel, ich glaube, in einem Oktober und 4 Monate später stand eben das Verlagshaus. Und also von der Gründung, das ist relativ leicht umsetzbar. Muss man auch sagen, was sozusagen an den Vorkehrungen das ist sehr überschaubar. Ein Verlagskonzept Konstrukt ist nicht sonderlich kompliziert tatsächlich. Komplizierter ist es dann sozusagen in die Buchhandelkanäle reinzukommen und auch überall gesehen zu werden, also im stationären Buchhandel, aber genauso wie in den großen Kulturkaufhäusern und dann auch bei Amazon. Das ist dann alles nicht so ganz einfach sozusagen. Die Vertriebskanäle, das ist ein Kapitel für sich, aber die Gründung eines Verlags ist relativ schnell machbar.
Okay, von welchem Jahr sprechen wir? Wann hast du gegründet?
Mein eigenes Verlagshaus habe ich im Anfang des Jahres gegründet. Davor hatte ich mit einer Geschäftspartnerin Wäschebuchs gegründet. Das hatten wir, glaube ich, ich glaube, genau in der Woche, in der tatsächlich Covid ausbrach, öffnete auch das Verlagshaus.
Ja, toll.
Ja, das war wirklich genau die Zeit. Ich glaube, es waren 1,5 Jahre oder 2 Jahre, habe ich mich dann eben mit meinem eigenen Haus selbstständig gemacht.
Mhm. Was ist jetzt das Besondere an deinem Verlagshaus? Du hast ja schon angedeutet, dass du deinen eigenen unternehmerischen Ansatz dafür entwickelt hast.
Das stimmt, ja. Also es steht tatsächlich auf mehreren Säulen. Die eine Säule ist, dass wir in der Verlagsbuchhandlung selbst, hatte ich anfangs erwähnt, das ist in der großen Hamburger Straße eine Verlagsbuchhandlung, wo wir unten Bücher produzieren und oben verkaufen. Unsere eigenen Publikationen. Gleichzeitig verkaufen wir dort auch wirklich sehr wertvolle Vintage-Books und eben auch sehr schöne Vintage-Books. Es fängt so ungefähr an, Anfang des 19. Jahrhunderts bis in die 60er Jahre hinein. Besondere Bücher, ich habe Bücher, die gar nicht mehr existieren dürften. Mir sagt sogar Archivare, das ist das letzte Exemplar einer wirklich großen Auflage, die es mal gab, von wertvollen Büchern. Und das ist etwas, das ist sehr nischig, das ist etwas für Sammler oder es ist für Menschen, die einfach coole Cover mögen. Wir hatten ja auch mal diesen Trend oder wir haben ihn immer noch nachhaltig bei Platten. Und so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Seltene oder sehr, sehr schöne Bücher, die man nicht ohne weiteres mehr bekommt, verkaufen wir dort oder stellen sie auch aus. Also jeder ist auch herzlich willkommen, der sich einfach mal umschauen will oder sich einfach mal die Bücher nur anschauen mag. Da sind wirklich tolle Schätze dabei. Und dann gibt es eben noch die Verlagsagentur und dort entwickeln wir zusammen mit Menschen, die eben eine Geschichte erzählen wollen, Bücher. Das geht startet mit der Zielgruppenanalyse. Wir überlegen uns genau, für wen ist eigentlich dieses Buch. Das ist der erste Schritt. Dann geht es weiter mit dem Konzept und dann mit der Manuskriptarbeit über Ghostwriter bis hin über die Platzierung im Buchhandel, das Marketing und so weiter. Und das ist, wenn man so will, eine Verlagsagentur. Da kommen ganz unterschiedliche Menschen auf mich zu. Das sind Menschen, die selber eben was ganz Tolles erlebt haben und es gerne in Buchform bringen, aber auch Unternehmen, die sagen, wir möchten eben unsere Geschichte über das Corporate Publishing hinaus im Buchhandel platzieren. Es sind niemals Geschichten, die man im Corporate Publishing einsortieren würde, sprich eine Unternehmenschronik oder so. So etwas würden wir nicht machen, sondern das sind immer Geschichten, die sozusagen auf dem Buchmarkt auch funktionieren, die so unique sind oder so speziell sind oder eben auch gesellschaftlichen Diskurs anregen, bis disruptiv sein können. Und das wird eben auch bei uns entwickelt und dann über den Verlag vertrieben.
Mhm. Cool. Was hat denn dein Umfeld dazu gesagt, als du dich selbstständig gemacht hast?
Die Sache mit dem Umfeld ist immer nicht ganz einfach. Das kann ich auch jedem, der gerade in der Gründung ist, empfehlen. Wir haben um uns herum ja Menschen, die uns eigentlich was Gutes wollen. Nicht nur eigentlich. Also wir haben natürlich den strengen Blick unserer Eltern oft, aber wir haben die Freunde, die mit sehr viel, die mit sehr viel Liebe und guten Willen auf uns blicken und, deswegen neigen wir natürlich auch dazu, diese Menschen um Rat zu bitten. Und das ist, ich würde fast sagen, wenn man so seinen Call hat oder seine Mission kennt, dann sollte man sich eigentlich auf das fokussieren, was man selber fühlt oder in sich hört. Das können andere auch gar nicht beurteilen oder bewerten und man bringt den anderen eigentlich eher eine Situation, dass man ihn fast überfordert. Das ist auch nicht ganz fair. Denn eine Verlagsgründung oder eine Verlagsetablierung kostet erstmal sehr, sehr viel Geld. Das kann man drehen und wenden. Wir will letztendlich jede Gründung, wenn sie denn ernst gemeint ist, kostet dich erstmal sehr, sehr viel Geld. Und deswegen finde ich das immer auch schwierig, dann andere um Rat zu bitten. Keiner möchte sowas ja auch gerne verantworten. Aber was ich schon gemacht habe, ich habe auch viel mit meinem Vater darüber gesprochen, der für mich immer beruflich eine sehr, sehr gute Expertise besaß und habe gewisse Dinge ausloten können mit ihm, habe auch mir seine Bedenken angehört. Am Ende ist es dann tatsächlich, dass man selbst entscheidet, auch mit all dem, was schiefgehen kann. Und deswegen, ja, erstmal findet es jeder gut, aber trotzdem spürt man auch die prüfenden Blicke, spürt man auch die Bedenken seiner Mitmenschen, vielleicht auch sogar die Sorge, die ist immer vorhanden. Und dann liegt es tatsächlich an einem selbst, inwieweit man das ausblendet oder inwieweit das man an sich ranlässt. Da kann ich auch sagen, sowas kann auch unnötigen Zweifel generieren, den man an dieser Stelle gar nicht braucht, weil man einfach bei einer Gründung oder bei einer Unternehmensführung einfach nur powern muss. Und es gibt eine Sache, das ist eine unumstößliche Wahrheit. Jeder Unternehmer würde das, denke ich, auch unterschreiben. Unternehmertum ist Berg- und Talfahrt. Das geht ständig rauf und runter. Auf jede super Nachricht folgt irgendwie die absolute Hiobsnachricht oder etwas, was dich wirklich wieder mal an deine Grenzen bringt. Immer und immer wieder. Und da muss jeder für sich selber entscheiden, kann ich damit leben oder bringt es mich nachts und im Schlaf? Oder ist einfach das Gewicht auf meinen Schultern am Ende so groß, dass ich sage, ach, das ist eigentlich, hat jetzt nichts mehr für mich mit Lebensqualität zu tun. Mhm. Das ist eine absolut individuelle Entscheidung, hat auch nichts mit Stärke oder Schwäche zu tun, sondern einfach mit dem, wie man selbst ausgerichtet, wonach man selbst ausgerichtet ist und inwieweit man auch getrieben ist. Und das ist, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man diese Fragen sich vorab stellt. Also der schnelle Erfolg oder der große Erfolg oder das große Geld, das braucht man da nicht suchen. So funktioniert es nicht. Das ist kein gutes Motiv, sag ich mal so. Mhm. Oder ein Motiv, was für mich zumindest niemals funktioniert hätte.
Ja. Was waren denn für dich seit der Gründung so die größten Hochs und Tiefs, weil du gerade schon die Achterbahnfahrt angesprochen hast?
Also es ist natürlich ein Verlagshaus in der Pandemie. Das Thema wurde so oft besprochen, deswegen mache ich es kurz. Aber das ist nicht einfach. Und man hat, ich sag mal, im Großen, dadurch, dass wir auch immer dieses Verlagsgeschäft hatten, also die Buchhandlung, gab es immer zwei Belastungen. Also der Einzelhandel leidet momentan enorm und es wird auch weiter so gehen. Wir haben immer wieder die Befürchtung, gibt es einen Lockdown oder nicht? Wie kann ich mir das Wintergeschäft, das Weihnachtsgeschäft ist unglaublich wichtig für den Buchhandel, wenn es irgendwie so ausfällt oder eben so dezimiert wird, ist das schädlich. Das sind Dinge, die natürlich aufreibend sind. Der Anstieg der Papierpreise, der enorm ist. Und wenn so eine Buchauflage ist immer im fünfstelligen Bereich und wenn sie dann aber noch teurer wird, das sind Sachen, ja, da muss man dann irgendwie sehr, sehr standhaft sein und sehr den Fokus halten, um sich davon nicht beirren zu lassen oder im schlimmsten Falle aus der Bahn werfen zu lassen. Das waren Dinge, die mich wirtschaftlich auch immer wieder herausfordern. Dann gab es aber auch Sachen, man bekam plötzlich eine Klage, weil ein Logo einem anderen Verlagslogo zu sehr ähnelte. Musste man eben schauen, okay, wo kriegen wir jetzt die Möglichkeit her, uns rechtlich zu vertreten? Wie teuer ist das? Lohnt sich das überhaupt? Und so weiter. Also das sind immer wieder Sachen, die normal sind, die passieren und wo man sich eben, ja, das war für mich auch neu, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sowas auch immer wieder passieren kann. Das ist nicht irgendwie der Gedanke, jetzt habe ich das geschafft und das wird mir nie wieder passieren. So ist es leider nicht. Oder jetzt diese Krise ist gemeistert und jetzt läuft alles rosig. Es passiert immer und immer wieder. Und aus allem kann man nur eine Sache ziehen, das größtmögliche Learning. Und dann eben schauen, dass man sich, wenn vergleichbare Dinge wieder passieren, dass man gut bewappnet ist, dass man Vorkehrungen getroffen hat, dass man da auch vielleicht präventiv gedacht hat. Mehr kann man an sich nicht machen. Denn mein Vater hat mir ein ganz gutes Bild auf dem Weg gegeben und das ist jetzt vielleicht nicht ganz unbekannt, aber mir hat es irgendwie immer geholfen. Und zwar, dass man eben auf hoher See ist und ein Schiff durch auch hohe Fluten steuert und den Wunsch hat, es sich in den Hafen zu bringen. Wie lange diese Schiffsreise geht, weiß keiner. Aber das ist so etwas, was mich auch gerade in Zeiten von Wirtschaftskrisen, Inflation und Pandemie, was mich führt und was mich auch trägt, dass man da irgendwie durchkommt.
Ja, man muss wahrscheinlich lernen, so ein kleines Stehaufmännchen zu werden und immer wieder aufzustehen.
Ja. Das ist eine Mentalität und auch zu deiner Frage, was macht dieses unternehmerische Denken aus? Das ist ein Teil davon. Das ist ganz klar ein Teil davon. Und das ist eine Sache, die ich früh für mich erfahren habe, dass mich Dinge zwar verletzen und auch treffen können und dass ich mich auch mal angeschossen fühle, aber dass ich mich immer wieder erhole und dass ich da eine hohe Resilienz habe, um wieder neu anzusetzen und weiter meinen Weg zu gehen.
Ja, jetzt hast du ja mittlerweile auch Verantwortung für Mitarbeiter.
Ja, ja.
Das ging ja richtig flugs, oder? Wie viele seid ihr jetzt schon?
Wir sind jetzt, also wir sind ein Team von 5 Leuten, wobei ich muss sagen, nicht alle sind fest. Aber es ist eine sehr enge Zusammenarbeit, eine wirklich großartige Teamarbeit, etwas, was mir extrem viel Freude macht und was wirklich toll ist, wirklich bereichernd ist. Und sich da auch zu finden, also ist ja auch kein Geheimnis, gute Mitarbeiter zu finden, ist nicht so einfach. Und dass es dann auch nachhaltig funktioniert, ist auch nochmal eine extra Aufgabe. Und da habe ich das Glück, wirklich in einem sehr, sehr tollen Team zu arbeiten. Ein absolut loyalen Team auch untereinander. Also auch da ist ein kollegiales Denken vorhanden, was wirklich empowert und oft, nicht immer, aber oft auch in so einer Art Flow-Zustand führt bei der Arbeit. Ja. Das ist total toll. Das ist wirklich schön. Ja.
Wann hast du denn erkannt, dass du mehr Unterstützung und Mitarbeiter brauchst? Und war das dann ja bestimmt auch ein großer Schritt, oder? Sich Leute mit an Bord zu holen, für die man ja dann auch irgendwie Verantwortung,
ja, zumindest was die Abmachung, also man ist verantwortlich für die Abmachung, die man mit demjenigen getroffen hat. Das ging relativ schnell, denn wir konnten dann, das war eben toll, auch das war etwas, was bei all den Aufgaben und Herausforderungen, die auf einen zukommen, passieren ja auch immer wieder großartige Sachen. Also man kriegt unverhofft Nachrichten, die so schön sind, dass man denkt, oh wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet und toll, das kann ich jetzt nutzen, um wieder weitere Sachen zu realisieren, die vorher erstmal nur als Vision da standen. Mhm. Und das waren so Momente. Es gab einfach, die Kundenakquise funktionierte, wir haben tolle neue Projekte reinbekommen und ich merkte, okay, wenn ich diese Projekte annehme, brauche ich schnellstens ein Team. Alleine schaffe ich das einfach nicht mehr. Und das war der Anstoß und dann sollte man auch immer eine gewisse Zeit investieren, denjenigen zu finden oder diejenige zu finden. Das ist absolut wichtig. Das ist wirklich absolut wichtig. Und wenn man da ein komisches Gefühl hat oder denkt, das passt nicht so, dann sollte man lieber weitersuchen. Andersrum ist es genauso, wenn man ein gutes Gefühl hat, das bekommt man auch als Impuls. Da hat man dann jemand gegenüber und sagt, wow, das wird funktionieren, da ist es richtig gut. Und das darf man auch ruhig aussprechen. Das habe ich immer gemacht, bei den Malen, wo ich das Gefühl, und bekam auch sofort diese Resonanz. Ich habe hier auch gerade ein richtig gutes Gefühl. Das ist super. Ich kann wirklich sagen, aus dieser Erfahrung, die ich jetzt bisher gemacht hatte, auch schon als ich in leitenden Positionen war für Unternehmen, dort habe ich auch Teams aufgebaut, das ist immer wieder ein ganz, ganz tolles Zeichen, was sich auch nicht auflöst. Also zumindest nicht nach meiner Erfahrung, hat sich das dann in der weiteren Zusammenarbeit nicht aufgelöst. Im Gegenteil. Mhm. Das sind auch über die Jahre hinweg mittlerweile wirklich Freundinnen von mir oder eben Menschen, die mir immer wieder begegnen und wo man sich immer wieder freut, dass man sich trifft. Das ist großartig. Und das war eben hier auch so, dass ich relativ schnell ein Team finden musste, weil eben die Aufgaben so schnell wuchsen. Und jetzt steht es da. Und wir sind ich denke mal, ich spreche jetzt kann ja natürlich nur für mich sprechen, aber ich denke mal, wir sind alle zufrieden mit der nicht nur mit der Konzeption, sondern auch mit der Aufgabe. Das bringt Spaß, Bücher zu entwickeln und zu überlegen, wie erreichen wir unser Publikum, wie erreichen wir die Leserinnen und Leser. Das ist eine schöne Aufgabe, die wirklich für mich erfüllend ist und ich denke auch für meine Kollegen.
Sehr schön. Lass uns vielleicht noch einen kurzen Exkurs machen. Ich habe das ja vorhin schon erwähnt, nämlich deine Zeit in Afrika.
Ja.
Kannst du uns da erzählen, was du da genau gemacht hast und vor allem wann? Also war das während des Studiums oder hast du
das schon gearbeitet? Das war nach meinem Studium oder es war so in der letzten Phase des Studiums und das war auch eine Entscheidung. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, warum. Ja, ich wollte letztendlich, ich hatte mich eben so bewegt zwischen London, Hamburg und Berlin und wollte eigentlich was ganz anderes sehen, auch was ganz anderes erfahren und merkte auch, irgendwie kam mir mein eigener Horizont eingeschränkt vor, zumindest was meine Erfahrungswerte anging. Addis Abeba war für mich fern in jeglicher Hinsicht, also nicht geografisch. Und das war dieses Spannungsgefilde, dem ich gefolgt bin. Und vor Ort, das war ja unglaublich, in vielerlei Hinsicht, im Positiven, aber wie auch im Negativen, in der Hinsicht, dass ich wirklich, ich hatte immer ein Gedanke, als ich vor Ort war, ich hatte ja gar keine Ahnung. Also ich kam mir völlig ahnungslos vor, wie als wenn man aus der Matrix rausfällt und in der Realität aufwacht. Und ich weiß, dass ich mich oft auch wirklich ungut fühlte. Vielleicht ist das zu hart, habe ich mich dazu sehr verurteilt, vielleicht aber auch nicht, vielleicht weiß auch nicht, wie naiv ich war in all den Jahren. So ein Gefühl war, dass ich habe mich dachte, so, es gibt es doch nicht. Wie können wir das ausblenden, was hier passiert und was hier los ist? Und ich habe dort gearbeitet in einem Waisenhaus und gleichzeitig im Township gearbeitet, wobei es gibt nicht das Township in Addis Abeba, sondern die ganze Stadt ist letztendlich, sind das Wellblechstrukturen. Es gibt nur wenige Straßen, es gibt auch nur wenige Straßennamen. Die meisten sind Gegenden sind ausgefüllt durch Gassen und eben diese Wellblechstrukturen. Und dort habe ich eben auch gewohnt bei einer unglaublich liebevollen Familie, zu der ich heute, das Ganze ist jetzt ja knapp 20 Jahre her, also die erste Reise oder ungefähr, zu der ich heute noch ein sehr, sehr enges Verhältnis habe. Also wir haben sehr, sehr viel Kontakt wöchentlich. Und das war eine unglaubliche Erfahrung und ich war immer wieder dort. Also hat mich nie wieder losgelassen. Und auch wenn man muss sich, der Gedanke, dass man dorthin geht und irgendwie was machen kann oder so, der ist auch naiv. Was man aber hat, und das ist ein schönes Bewusstsein, was ich vielleicht so auf den Weg geben möchte, jeder von uns hat seinen eigenen Wirkungskreis. Und dieser Wirkungskreis ist absolut von Wert. Und selbst wenn es nur eine kleine Gruppe von Menschen betrifft, können wir etwas bewirken. Und so habe ich gedacht, also das war da mein Ansatz vor Ort, jetzt da irgendwie große Kampagnen rauszumachen oder irgendwie etwas zu machen, was vielleicht dem Ganzen nicht gerecht wird, oder auch eine gewisse Anmaßung drin steht. Davon habe ich mich für verabschiedet, aber zu wissen, dass ich eben meinen kleinen Wirkungskreis habe, mit dem ich Dinge vielleicht zum hier und da zum Besseren führen kann. Das ist etwas, womit ich auch heute noch vor Ort dort arbeite. Und die Menschen dort haben mir ganz, ganz, ganz viel beibringen können. Das war natürlich niemals meine Anforderung, es ist einfach so passiert. Ist auch heute noch so. Das ist tatsächlich auch heute noch so. Ich komme da immer hin mit sehr viel Demut und sehr viel Achtsamkeit und auch sehr viel Ernsthaftigkeit. Die Situation dort ist ernst. Das kann man
Ja, gerade das mit dem Wirkungskreis, das kann ich mir vorstellen, hilft vielleicht auch in der Selbstständigkeit, wenn man weiß, ein paar Hebel hat man schon in der Hand, die man da tätigen kann.
Genau, so ist es. Und die hat man auch. Also das wird einem ja auch versucht, oft abzusprechen. Übrigens eine Sache, die ich finde auch in der Angestelltenwelt viel zu oft abgesprochen wird, den Mitarbeitern. Dass sie eben keine Wirkung auf die Dinge haben. Das ist eine Lüge. Das ist schlichtweg nicht wahr. Man möchte es vielleicht hier und da nicht, aus irgendwelchen Gründen, die ich bis heute nicht nachvollziehen kann, weil ich finde, das ist großartig. Das merke ich auch jetzt in meinem kleinen Team, wenn ich merke, dass da einzelne Mitarbeiter sich was zutrauen oder anders denken als ich oder mich auch korrigieren und sagen, den Ansatz finde ich gar nicht gut, dann ist das eine Bereicherung für das Unternehmen. Das kann vielleicht für mich in dem Moment unangenehm sein. Mein Ego irgendwie. Aber für das Unternehmen ist es was Großartiges. Und da bin ich immer wieder erstaunt, wie wenig Luft den Mitarbeitern, Festangestellten, oft eben Angestellten gelassen wird. Und dass das auch nach meinem Empfinden schlimmer wird. Aber vielleicht ist das, oder hier und da schlimmer wird. Das unterscheidet sich wahrscheinlich auch von Arbeitsstruktur, ob es ein Konzern ist oder eine Agentur. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses autarke, freie Denken in vielen Bereichen gar nicht mehr so erwünscht ist. ist für mich nicht nachvollziehbar, warum das so ist.
Ja. Ja, da merkt man, du bist sehr reflektiert.
Ich versuche auch eine Sache, an der ich immer wieder arbeite, dass die Idee der Achtsamkeit und Selbstreflexion, die hat eigentlich längst noch nicht ausgedient. Das funktioniert wunderbar für jeden Menschen. Ja.
Antonia, unsere Zeit neigt sich so langsam dem Ende. Und deswegen würde ich jetzt zum Abschluss die letzte Frage an dich stellen. Und zwar, was würdest du denn, oder gibt es irgendetwas, was du rückblickend betrachtet anders machen würdest? Oder wo du jetzt anderen Selbstständigen oder Leute, die gerade gründen wollen, wo du denen jetzt einen Tipp mitgeben kannst? Das ist eine philosophische Frage.
Ja, deswegen muss ich kurz nachdenken. Ich denke, also ich glaube, dieser schmale Grat aus Ziele setzen, ruhig auch getrieben zu sein, ruhig auch hier und da exzentrisch zu sein in seiner Ideenfindung, der steht immer so ein bisschen in Konkurrenz oder läuft Gefahr, in Konkurrenz zu stehen mit Verbissenheit, Ehrgeiz, Härte, viel zu streng mit sich selbst zu sein. Und ich glaube, es lohnt sich, früh ein gutes Gefühl für sich selbst zu bekommen, dass man sich in keiner dieser Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, verläuft, sondern irgendwie versucht, da ein ausgewogenes Verhältnis zu bekommen. Denn das steht eigentlich an erster Stelle. Wenn man das nicht schafft, dann ist der Erfolg selbst am Ende auch nicht von wirklichem Wert. Und deswegen, also ich fasse es jetzt mal an, ohne um jetzt zu energetisch, esoterisch zu reden, aber die Idee der Selbstliebe ist sehr wichtig. Und die sollte an keiner Stelle irgendwie auf der Strecke bleiben.
Ja, sehr schön gesagt. Und ein schönes Schlusswort für diese Folge. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch sehr. Vielen Dank.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörer, dass ihr euch auch diese Folge von VGSD Story wieder zu Gemüte geführt habt. Und das war ja jetzt die erste Folge nach der Sommerpause mit mir wieder. Und ich muss sagen, das fühlt sich gut an, hier wieder loslegen zu dürfen. Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Und bis dahin, klickt gerne rein, entweder auf die VGSD Homepage oder auf das Podcast-Portal eurer Wahl, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. VGSD Story gibt's überall und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert, dann werdet ihr nämlich auch immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge online geht. Das ist dann wieder der Fall in 2 Wochen. Da ist mein Kollege Lars Bösel wieder dran und bis wir uns das nächste Mal wieder hören, wünsche ich euch eine gute Zeit.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.